Schön, dass es noch geklappt hat, denn Sandra hatte vorhin so ein paar Internetprobleme. Wir hatten schon befürchtet, dass wir absagen müssen heute.
Zum Glück haben wir das ganz lange LAN-Kabel gefunden, dass man vom Router aus direkt in den Laptop, da kann nichts schief gehen.
Ja.
To seek out new ways, fulfill all our days, second star and straight on to dawn.
Trek Talk.
Leben mit Star Trek.
Herzlich willkommen bei Trek Talk, Leben mit Star Trek, mit Sandra.
Und Frank, hallo.
Hallo. Und unserem Gast heute, Felo, hallo.
Hallo. Boah, es ist toll, mal Gast in einem Podcast zu sein. Ich mache das sonst immer nur andersrum, dass ich Leute zu mir einlade.
Ja, sonst darfst du immer die Fragen stellen. Heute wirst du befragt. Oh. Kannst du dich mal für die zwei Hörer vorstellen, die dich noch nicht kennen? Die meisten haben bestimmt schon von dir gehört.
Ja, also ich bin Felo. Ich habe in der Podcast-Welt bin ich Betreiber der Podcast Data Sein Hals, Star Trek, logisch. Der Sumpf, das ist ein Mesh- und Filme- und Serien-Podcast. Und dann habe ich dann noch mein kleines Solo-Podcast-Projekt, das ist die Nabelshow. Das ist ein Selbstgespräche-Podcast, in dem ich so vor mich hin podcaste, was mir gerade so Kraut und Rüben-mäßig einfällt.
Ja. Du hast es schon mal erzählt, aber ich habe es wieder vergessen. Wie bist du eigentlich noch auf Data Sein Hals gekommen?
Das war nicht meine Idee. Ich finde, das ist ein sehr schöner Name und ich finde, die Geschichte dazu ist auch nett genug, dass ich sie gerne für mich in Anspruch nehmen wollen würde, aber kann ich leider nicht. Das war, wir hatten mal, da hatten wir noch den Sumpf, das war unser erster Podcast, Ture und ich. Und hatten überlegt, was könnten wir für Folgen machen, weil es kam uns zu langweilig vor, Folge für Folge nur über Mesh zu reden und hatten schon ziemlich gleich am Anfang so den Plan, andere Themen in den Podcast zu bringen, sogenannte Nebensümpflichkeiten. Und weil wir beide auch große Star Trek-Fans waren, uns aber zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut hatten, einen reinen Star Trek-Podcast zu machen, weil wir dachten, das ist so ein Expertenfeld, da trauen wir uns nicht mitzureden, haben wir gedacht, aber wir könnten mal so eine kleine Star Trek-Folge machen und sind auf Filmfehler gekommen, so als Thema. Es gibt eine Folge, in der Hawkeye, einer der Hauptfiguren aus Mesh, nackt durch das Lager läuft. Das ist so ein Militärlazarett.
Ja, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ihr seid auch schuld, dass ich das jetzt überhaupt gucke, aber das nur am Rande.
Das ist schön. Schuld zu sein an sowas ist immer schön. Auf jeden Fall läuft Hawkeye nackt durchs Lager, was man früher auch abgekauft hat, was man heute nicht mehr abkauft, weil der Bildausschnitt zu groß ist. Früher hat sich das versendet, wie man im Fernsehen gesagt hat, durch den engeren Bildschirmausschnitt hat man früher nicht gesehen, dass Alan Alda sehr wohl eine Hose getragen hat. Die sieht man heute am unteren Bildrand. Und da sind wir drauf gekommen, was gibt's noch so für Fehler? Das Äquivalent ist tatsächlich der Hals von Brent Spiner, der eigentlich fast die ganze Serie durch oder zumindest so in der ersten Hälfte von Next Generation immer diese Flecken unten am Hals hat, wo das Make-up am Kragen abgescheuert ist und Datas Hals oder eben in schlechtem Deutsch Data sein Hals. So wollten wir diese eine Folge nennen und daraus ist dann der ganze Star Trek Podcast später geworden.
Ja, cool.
Das ist die Geschichte. Hawkeye sein Hosenbund, Data sein Hals.
Das wäre auch noch ein guter Podcast-Titel. Aber machen wir einfach mal weiter, so wie wir immer anfangen bei unseren Trek-Talk-Folgen, nämlich mit der Frage, welches Gefühl würdest du am ehesten mit Star Trek verbinden?
Ich habe im Vorfeld diese Frage schon gelesen und ich dachte mir, ich kann sowas so schlecht beantworten. Und ich hatte mich heute mit einer Freundin, mit einer alten Grundschulfreundin, weil ich bin ja gerade bei meinen Eltern zu Hause in meinem Heimatdorf, da habe ich mich mit ihr getroffen und wir sind auf das Thema Synästhesie gekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, wenn man Sinneseindrücke miteinander vermischt. haben viele Leute, die meisten wissen das gar nicht. Zum Beispiel bei mir ist es relativ stark ausgeprägt, dass Zahlen und Farben miteinander verknüpft sind. Manchmal hat man das mit Wochentagen. Und seit ich das weiß, achte ich darauf und habe bestimmte Worte oder Begriffe, die ich auch mit Farben verbinde. Und tatsächlich ist das Gefühl, das ich mit Star Trek am meisten verbinde, ein dunkelblaues Violett.
Cool.
So, und damit lasse ich euch jetzt allein.
Die Antwort haben wir tatsächlich noch nie gehört. Das ist doch mal erfrischend. Ich liebe Violett, also von daher passt ja auch zum Welt, also dunkelblau-violett, schön.
Ja, möglicherweise ist tatsächlich das Weltall. Es ist schwierig, wenn ich mir sowas tatsächlich rekonstruieren muss. Wenn das nicht automatisch kommt, dann muss ich aufpassen, dass ich es nicht konstruiere, dass ich nicht irgendwas mir eindenke, weil tatsächlich Star Trek und Weltall, also das Weltall, Star Trek ist für mich das Weltall. Also so sehr ich auch bei Star Trek die Serien und Folgen liebe, die auf Planeten spielen, für mich ist dieses Ur-Star Trek ist tatsächlich das Raumschiff, das durchs Weltall fliegt und Abenteuer erlebt. Das gibt mir dieses abenteuerliche Gefühl und es kann gut sein, dass daher auch dieses dunkel-violett-blau tatsächlich dann kommt, weil ich dieses Abenteuergefühl mit diesen Farben verbinde und das wiederum verbinde ich dann mit Star Trek. Also könnte dieser Zusammenschluss herkommen.
Ja, man kann es aber auch so stehen lassen. Ich finde das eine schöne Antwort, dunkelblau-violett. Das hatten wir noch nie. Aber wo du bestimmt noch genauer Bescheid weißt, weißt du denn noch, wann du zum ersten Mal mit Star Trek in Berührung gekommen bist?
Das erste Mal, es gibt da zwei erste Male. Das erste Mal, ich bin Jahrgang 73 und das erste Mal dürfte wahrscheinlich Raumschiff Enterprise gewesen sein. Das hat mich jetzt nicht so sehr geprägt. Das war eine von vielen Fernsehsendungen, die bei uns, ich habe noch drei jüngere Geschwister und bei uns Kindern gab es viele Fernsehfiguren, die sehr präsent waren und Rollen gespielt haben und da war Mr. Spock mit dem grünen Blut. War so eine dieser Kindheitsfiguren. Das war auch immer Mr. Spock mit dem grünen Blut, wirklich in Anführungszeichen. Das heißt, Raumschiff Enterprise haben wir wohl gesehen, dürfte aber nicht so eine große Rolle gespielt haben. Ich weiß aber noch, als ich zum ersten Mal auf die Next Generation gestoßen bin, das war dann tatsächlich, als das im ZDF lief, erste Staffel TNG. Ich bin nach Hause gekommen von der Schule. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich eher, in welchem Jahr das gelaufen ist. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. War aber auf jeden Fall Teenager, komme nach Hause, sehe auf dem Fernseher in der Küche bei meiner Mutter den kleinen Fernseher, den sie ja stehen hatte, sehe da ein Raumschiffbrücke, das habe ich schon erkennen können, mit Leuten drauf, die irgendwie sagte mir das Star Trek, obwohl ich das vorher noch nie kannte. Das war so ein vertrautes Gefühl und gleichzeitig was Neues, Unbekanntes. Ich muss wohl vorher mal einen Star Trek Kinofilm gesehen haben, denn ich habe den Klingonen erkannt. Ich habe Worf erkannt und ich habe da einen Klingonen gesehen. Ich habe diese ganzen Leute gesehen. Da war Data, da war Geordi am Steuerpult. Also das war noch der Steuermann Geordi mit der roten Uniform und ich frage meine Mutter, was ist das? Und sie sagt, das ist Raumschiff Enterprise. Wie, das ist Raumschiff Enterprise? Und da ist ein Klingone an Bord? Und damit war es, meine Mutter hat mich tatsächlich auf die Weise zu Star Trek gebracht und da ist es dann geblieben. Da ist es verwurzelt. Das war dieser Moment.
Hast du TNG von da ab an durchgehend geguckt?
Ja, das so weit, wie es lief. Wir hatten ja leider das Problem, hier bei uns kein Sat.1 zu empfangen, aber zuerst mal lief es ja noch auf ZDF. Als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, war das ungefähr genau zu der Zeit, als das dann auf Sat.1 wechselte und ich dann in meiner neuen Wohnung, in meiner Studentenwohnung, tatsächlich dann auch Sat.1 empfangen konnte, musste das dann immer für meine Geschwister aufnehmen. Oder die haben das bei meiner Oma von der Satellitenschüssel aufgenommen, das weiß ich nicht mehr so genau, aber wir mussten uns gegenseitig so damit versorgen, weil es bei meinen Eltern einfach nur die Öffentlich-Rechtlichen gab.
Zu der Frage, wann das war, das muss so Anfang der 90er gewesen sein, so 93 wurde es, glaube ich, im ZDF ausgestrahlt, 92, 93 hat das angefangen.
Aber es hört sich immerhin so an, als wenn deine ganze Familie gerne Star Trek guckt.
Ja, aber so meine Geschwister auf jeden Fall, die sind genauso Star Trek begeistert. Meine Eltern schauen sich's gerne an, wenn es läuft. Ich habe mir gerade vorhin, weil ich hier mit meinen Eltern noch auf dem Sofa gesessen und wir haben uns noch zwei Folgen Next Generation angeschaut, einfach so ein bisschen zum Einstimmen. Und ich weiß, bei meiner Mutter kann ich das immer einschalten. Die freut sich einfach immer, das zu sehen. Ich weiß aber auch, es ist die Serie, bei der das auch bei meiner Mutter immer funktioniert. Bei anderen wird sie dann schon mal ein bisschen fremdeln. Vielleicht ist es halt einfach die Serie, die sie damals eingeschaltet hat und bei der sie geblieben ist. Ja, es
wird
ist,
immer die Herzenscrew bleiben. Meine Herzenscrew ist auch TNG, weil das auch meine erste Star Trek-Serie war. Und das ist einfach dann nochmal, ich mag auch die anderen Serien, aber das hat, die hat immer so einen kleinen Bonus noch.
Ja, ja. Es war auch noch so die Crew, die noch so extrem, ich möchte es mal in Anführungszeichen exotisch war, nennen, so bunt zusammengewürfelt. Da waren viele schräge Figuren. Da war der blinde Steuermann, für mich heute immer noch ganz brillant, dass der Typ, der am Steuer sitzt, blind war. Da war der Android, da war der Klingone, da war das Wunderkind. Das waren alles schräge Figuren. Und das war dann später in anderen Crews, die waren nicht mehr ganz so originell. Und bei Next Generation war das noch so richtig originell. Man hat möglichst viele verrückte Typen in diese eine Crew gepackt. Und das hat mich vom ersten Moment an eingefangen, weil das sowas Fantastisches war. Und mit der Fantastik kann man mich immer fangen.
Ja, fairerweise bei Deep Space Nine gibt es auch einige schräge und lustige Typen, aber das ist dann, das stimmt, der Effekt vom ersten Mal ist da schon mal weg. Dann ist es ja auch eine Raumstation, da kommt dieses Crew-Gefühl teilweise. Da sind ja auch viele Leute, die nicht offiziell so zur Crew gehören, die aber eine Rolle spielen. Das ist, das finde ich ja so schön bei den Star Trek-Serien, gerade bei diesen drei klassischen, sag ich jetzt mal, TNG, Deep Space Nine und Voyager, dass die alle drei ihre eigene Grundprämisse nochmal haben. Und ich dachte am Anfang, naja gut, was sollen die anderen Serien mir jetzt noch zeigen? Ich war ja völlig weggeblasen nach TNG. Und dann merke ich, ah Moment, es gibt ja noch den Ansatz. Und dann kommt Voyager mit einem nochmal anderen Ansatz. Deswegen finde ich es so schwer, das zu vergleichen. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst.
Ja, ich finde ja etwas, was mich an Star Trek auch immer fasziniert hat. Ich selber nicht bei der Bundeswehr war, weil ich mich habe rausgemogelt habe. Ich habe mich ausmustern lassen und dann auch nicht so keinen Zivildienst gemacht habe. Also dieses Militär, doch kein Militär, dieser Einheitslook an Uniformen, die gerade bei TNG so komplett nicht nach Uniformen aussehen. Sie haben was Uniformes, dieser Einheitslook, aber es sind bunte Freizeitkleidungsuniformen, die dann bei den späteren Serien wieder mehr zu Uniformen wurden. Und dieses Einheitliche, alle haben sie dasselbe an, in unterschiedlichen Farben. Allein die optischen Farbkombinationen sind durch diese Gelb, Rot, Blau mit dem Schwarzen, dem schräg abgesetzten, einfach optisch schon sehr, haben so einen Reiz. Das ist das etwas, was mich dann bei Deep Space Nine tatsächlich erstmal gestört hat, dass mir nicht mehr diese eine einheitliche Uniform in den verschiedenen Farbvariationen haben, sondern dass es da schon mal zwei Uniformtypen gibt, eben Sternflotte, aber dann eine andere Version, als ich es von TNG kannte, eine nicht so spannende, weil es einfach vom Design her, von diesem geometrischen, nicht symmetrischen Design, das es bei TNG gab, abgewichen hat. Und dann noch die bajoranischen Uniformen, die von vornherein nicht so schöne Farben hatten, sondern eher, was heißt schön, das waren halt so Erdtöne, aber die waren nicht so knallig. Und dann war da noch Quark und dann war da Jake, der, es war einfach optisch ein größerer Mischmasch, was dann später für mich tatsächlich den größeren Reiz ausgemacht hat. Also Deep Space Nine hat dann später tatsächlich TNG als meine Lieblingsserie abgelöst, weil das die Serie mit der, für mich mit dem größten Tiefgang war, was die große Geschichte anging. Am Anfang habe ich mir aber wirklich schwer getan. Kein Raumschiff, Uniformen.
Ich habe auch gefremdet. Ich habe auch Wochen gezögert, weil als ich geguckt habe, war ja alles schon draußen. Und ich habe wochenlang gefremdelt und habe gedacht, nee, also ich musste TNG erstmal sacken lassen. Und wenn O'Brien nicht auf dem Cover gewesen wäre, weil ich hatte gar keinen Bock auf eine neue Crew. Nee, so gar keinen. Und dann dachte ich, aber ich dachte, ach komm, gibt's so eine Chance, da ist O'Brien. Und dann dachte ich, ja, dann war ich natürlich hin und weg. Deep Space Nine ist natürlich klasse. Aber ich hatte jedes Mal diese Hürde, dann wieder eine neue Star Trek-Serie anzufangen. Aber ich glaube, bei so viel Staffeln und so viel Input muss man, ist es auch ganz gut, dann mal eine kleine Pause zu machen, bevor man die nächste sich anschaut.
O'Brien, das arme Schwein. Ich habe nämlich gerade die Folge geguckt, wo er 20 Jahre in diesem Bewusstseinsgefängnis war.
Heftig.
Das war's.
O'Brien muss leiden.
Ja, der hat ja immer, das ist ja.
Leidet öfters, ja.
Das hat er ja öfter, aber da ganz besonders. Und das war immer, die zieht einen immer richtig runter, die Folge. Da muss man hinterher Tribbles gucken oder irgend sowas. Damit man wieder bessere Laune hat.
Vor allen Dingen dachte ich beim Anfang, weil ich so sein, dachte ich, warum ist denn der Sisko jetzt so unfreundlich zu dem Picard? Das hat mich total gestört. Weil, ja, ich meine, aus Siskos Sicht kann man es ja verstehen, aber er war ja nicht er selbst. Und dann dachte ich, das ist ja total ungerecht. Und dann ist die Szene so schnell abgehandelt worden. Dann dachte ich mir, hey, das ist doch gemein. Aber später kam Worf als Entschädigung. Ja. Das war der absolute Wow-Moment, als dieser Schuh da auftauchte. Die zeigen ja auch schön von unten. Die Kamera schwenkt dann so hoch und man ist dann hin und weg. Also das haben sie echt toll gemacht. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass er kommt. Ich hätte ja gespoilert sein können, weil ich ja, wie gesagt, relativer Neu-Trekkie bin im Vergleich zu euch. Aber ich habe alle Spoiler von mir weggehalten und das hat sich gelohnt für diesen Moment.
Aber wie du gesagt,
kein Fan von Spoilern. Ja.
Aber wie du gesagt, Felo, das ist mir jetzt gerade das erste Mal aufgefallen, dass tatsächlich TNG am wenigsten militärisch ist von allen anderen Star Trek-Serien. Alleine TOS schon wirkt auch sehr viel militärischer. Und bei TNG war das immer noch angenehmer, was das betrifft, finde ich. Da hattest du auch so das Gefühl?
Ja, da ist das Untereinander der Leute auf dem Schiff sehr viel zivilisierter und sehr viel ruhiger und gelassener und wirklich tatsächlich sehr unmilitärisch. Rein optisch sind zwar die TOS-Uniformen, die sehen noch mehr wie Schlafanzüge aus, aber andererseits haben sie diese Stiefel, die es wiederum etwas martialisch macht. Dann hat man aber einfach auf dem Schiff eine doch mehr, man spürt diese Kommandohierarchie, man spürt, dass Kirk ein Captain ist, der das Kommando ausübt und das auch oft genug raushängen lässt. Also man hat so dieses Gefühl, ja, vorgesetzte Rangreihenfolge, das ist noch tatsächlich eine Spur militärischer. Und bei späteren Serien hat man es auch wieder mehr gespürt, tatsächlich TNG, so du sagst, ja. Das würde ich auch sagen.
Das Gesieze nervt irgendwann im Deutschen. Wenn die sich dann näher kommen, und dann denkt man sich, aber das ist natürlich, da können die nichts für. Das ist ja die deutsche Übersetzung. Aber das stört einen manchmal. Das macht so ein bisschen das manchmal kaputt, manche Momente. Deswegen gucke ich es dann manchmal nochmal auf Englisch, weil das dann einfach gar nicht mehr passt in so einem Moment. Mit der
die müssen sich alle küssen erst, bevor sie duzen. Aber das ist schwierig.
Nicht mal dann teilweise.
Nicht mal dann.
Ja, nicht mal dann. Das ist ja das Problem.
Ja, ich habe mir auch gerade die Folgen auf Deutsch angeschaut und ich dachte, ich bin es nicht mehr gewohnt, das auf Deutsch zu sehen. Und das Gesieze war schrecklich.
Ja, das stimmt. Teilweise ich bin es so nicht anders gewohnt.
Ja.
Du kommst ja so ein bisschen aus dem Zeichentrick-Anime-Bereich. Das hast du ja auch beruflich gemacht damals mit der Maus.
Ja.
Und
also ich bin tatsächlich gelernter Zeichentrick, also ganz klassischer Zeichentrick-Animator. Und Maus, wo du sagst, zur Erklärung, ich habe in der Firma lange gearbeitet und wir haben tatsächlich die Zeichentrickfilme, die Mausbots für die Sendung mit der Maus gemacht. Also ich bin, wie man so schön sagt, der Mauszeichner. Nicht, dass ich mir da groß was verkaufen kann.
Ja, gut, dass du das so mal erwähnst. Cool. Ich habe das so nebenbei erwähnt eben, weil ich dachte, weiß eh jeder, aber ist ja Quatsch. Wie siehst du die animierten Star Trek-Serien aus deiner Sicht?
Da gibt's ja drei. Da gibt's ja schon TAS. In den 70er Jahren. Fing's ja schon
drei.
An.
TAS.
Ja, Prodigy TAS, ist animiert. Dann
Prodigy und
Achso, ja, Prodigy habe ich vergessen. Z.
Also, Frank.
Ja. Animation ist ja nicht nur, auch nicht nur CGI, Computeranimation, sondern Animation ist ja auch Zeichentrick. Das ist ja quasi der Überbegriff für all die verschiedenen unteren Kategorien von Trickfilm, von Animation, und da ist eben Zeichentrick. Für mich ist es einfach eine ganz normale Filmform. Ich habe das in Japan ist es häufig überhaupt so, weil du Anime sagst, dass man Also wenn man bei uns fragt, warum ist das jetzt als Zeichentrick gemacht worden? In Japan fragt man das zum Beispiel nicht. Zeichentrick ist einfach eine Filmform wie jede andere. Und daher ist es jetzt für mich auch, das ist für mich auch ähnlich. Ich sehe bei einigen, ich sehe zum Beispiel bei TAS, sehe ich noch sehr viele Stellen, wo ich merke, gut, dass es Zeichentrick ist. Da konnte man einige Sachen machen, die man real nicht machen konnte. Man konnte damals in den 70ern zum Beispiel in der Brückencrew Aliens einsetzen, für die man teure Masken gebraucht hätte, die überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Da ist Mraz, die Katzenfrau, ich weiß nicht, was die.
Das hätte nicht gut ausgesehen damals.
Ja, genau. Und wenn ich mir jetzt allerdings zum Beispiel Lower Decks anschaue, das ist auch wieder Zeichentrick, dann merke ich da nicht irgendwann für mich nicht mehr, dass es Zeichentrick ist. Ich sehe die Storys, ich sehe die Filme, ich weiß, es würde heute als Realserie würde man das auch alles hinkriegen. Es wäre natürlich auch wieder viel Animation drin. Prodigy ist jetzt zum Beispiel komplett CGI, computeranimiert, 3D. Aber in jeder neuen Serie seit, wo fing mit Voyager an oder vielleicht auch schon eher, ist so viel Computeranimation drin. Das gehört zu Star Trek mittlerweile wie zu fast jedem Science Fiction, das so ein bisschen fantastisch ist, gehört Animation einfach mit dazu. Ob das dann voll animiert ist oder nur teilanimiert, ist für mich Kopf wie gesprungen. Letzten Endes, wenn ich so mal unterm Strich das betrachte.
Ja, ich dachte nur, dass du vielleicht hast du ja auch vielleicht einen etwas anderen Blick daraus, weil man das mal beruflich gemacht hat. Denn wie du schon sagtest, dass für dich eher selbstverständlich ist, dass das auch animiert sein kann und du da keinen großen Unterschied machst. Ja. Viele sagen ja, nee, das ist Zeichentrick, das nehme ich nicht ernst, das gucke ich nicht. Habe ich jetzt ja auch schon öfter gehört. Ja,
gut, es ist jetzt zum Beispiel bei Lower Decks auch so, das verleitet auch sehr schnell, das nicht ernst zu nehmen, weil es eine Komödie ja. ist. Also es ist auch als nichts anderes angelegt als Komödie, als zwar eine Komödie, die sich ernst nehmen will, die auch als Star Trek ernst genommen werden will. Aber natürlich ist das bei ganz vielen dann so, gerade wenn es komisch ist und sehr viele Gags wirken, auch einfach so wie Gags, wie Gimmicks, dass man dann sagt, ach nee, ja, lass die mal. Andererseits haben die sich so den Kanon bereichert, dass ich als Star Trek-Fan Lower Decks einfach nicht ausklammern würde, egal wie albern das auch manchmal daherkommt.
Das ist zwar sehr albern, aber sie haben ja trotzdem immer sehr ernste Themen und damit habe ich am Anfang gar nicht mit gerechnet. Das sind sehr tiefgründige Folgen teilweise, obwohl sie sehr viel Quatsch machen.
Und ich finde, es erweitert ja, und wie du schon sagtest, Felo, das erweitert unglaublich dieses Universum, weil plötzlich sieht man Star Trek nochmal so und das, also ich finde es absolut genial. Nur gerade nochmal eine ganz andere Art, Star Trek zu konsumieren und also nicht mehr wegzudenken. Ich meine, das ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber ich persönlich liebe Lower Decks. Bin auch jetzt ein bisschen sad, dass es zu Ende geht. Gehen wird.
Ja. Gegangen ist.
Gegangen ist sogar schon. Ja, siehst du, Verdrängung setzt schon ein. War ja schon die fünfte. Oh Mann.
Wer weiß, vielleicht ein, zwei Jahre, vielleicht kommt es hier nochmal zurück. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, da ist alles noch möglich. Also, auf jeden Fall. Serientote müssen, also Charaktere werden wir zum Leben erweckt. Warum nicht auch ganz?
Und der Vorteil ist ja, dass Lower Decks auch im Vergleich zu anderen Serien viel günstiger ist. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Weil die haben ja immer Dollarzeichen in den Augen bei Paramount, logischerweise. Und das könnte hilfreich sein.
Obwohl es ist für eine Fernseh-, Anführungszeichen, Zeichentrickserie sehr hochwertig produziert. Also man merkt auch den Unterschied von der ersten zur letzten Staffel. Da ist auch wirklich qualitativ noch viel, da hat sich noch viel getan. Und das ist keine Billig-Animation in dem
das
Sinne.
Das nicht, aber jetzt im Vergleich nicht, zu Discovery wird es halt viel günstiger sein, denke ich. Discovery ist ja zum Beispiel, glaube ich, sehr viel teurer.
Ja, so ein bisschen sieht man schon den Unterschied, weil ich gerade wieder neu angefangen habe mit Lower Decks. Nachdem die letzte Folge durch war, dachte ich, da fange ich halt wieder von vorne an. Und dann konnte man das mal so ein bisschen vergleichen.
Hat natürlich noch einen Vorteil, selbst wenn die jetzt 10, 15 Jahre keinen Lower Decks machen, solange die Schauspieler und Schauspielerinnen überleben, können wir genau da wieder ansetzen, wo wir aufgehört haben, die Figuren altern keinen Tag.
Das stimmt. Und die haben ja auch Bock. Und die Stimme kann man ja trotzdem noch leihen, auch wenn man älter ist. Ne? Das stört ja dann nicht.
Ändert sich nicht ganz so extrem.
Das stimmt.
Wenn wir dich besuchen zu Hause, kann man erkennen, dass du Star Trek-Fan bist, so an deiner Einrichtung in irgendeiner Art und Weise?
Ich glaube eher nicht. Also man kann erkennen, dass ich Comic-Leser bin und viele Filme und Serien. Ich glaube, bei meinen Regalen könnte man eher erkennen, dass ich Doctor Who-Fan bin, weil ich da mittlerweile eine sehr große Sammlung habe, weil die auch deutlich schwerer streamen und so weiter zu kriegen waren. Bei Star Trek ist tatsächlich relativ wenig an Star Trek-Objekten, Postern, auch DVDs, halt nur so das Übliche. Aber da irgendwann alles im Stream kam, habe ich mir tatsächlich auch nicht mehr viele DVDs oder Blu-rays nachgekauft. Das muss ich irgendwann mal, irgendwann, einfach um es zu komplementieren. Aber ich glaube, das würde man an meiner Wohnung so nicht auf den ersten Blick merken, nein.
Bei den meisten gibt es auch immer eher ein Extrazimmer, wo man die Erlaubnis hat, irgendwelche Sachen hinzustellen oder aufzuhängen.
Da ist bei mir niemand, den ich um Erlaubnis fragen muss. Da muss ich nur mich selber fragen.
Aber wo du gerade Dr. Who erwähnt hast, wie sieht das denn noch mit anderen Serien aus? Auch Mesh guckst du, Dr. Who, das wissen wir jetzt schon. Was gibt's da noch
so? Dr. Who, das war auch so eine Das ist auch so eine ganz große Leidenschaft. Also das hat zum Teil, teilweise auch Star Trek deutlich übertroffen bei mir an Serien- und Fanleidenschaft. Star Trek war auch eine Zeit lang bei mir komplett gar nicht mehr präsent. Irgendwann Anfang der 2000er ist Star Trek von meinem persönlichen Bildschirm nicht verschwunden und kam dann vor, weiß nicht, 6, 8 Jahren ungefähr, überhaupt erst wieder. Wahrscheinlich auch so, ich weiß nicht, ob es mit Discovery wieder anfing, dass ich überhaupt erstmal wieder das Gefühl hatte, ach, jetzt habe ich Lust mal wieder, mich um Star Trek zu kümmern oder mit dem Podcast, keine Ahnung. Aber zeitlang war es dann Doctor Who, das eingeschlagen hat wie ein Blitz bei mir.
Dann will ich jetzt, also dann möchte ich fragen, wer ist denn dein Lieblingsdoktor? Oder hast du einen Lieblingsdoktor?
Das ist wie mit den Lieblings-Star Trek-Serien immer sehr schwer zu sagen, weil jede Serie, die man gerade schaut, schaue ich mir deshalb an, weil ich sie sehen will, dann ist das in dem Moment die Lieblingsserie.
Und dann sage ich es anders. Wer war der erste Doktor? Dann fragen wir so. Hast du ganz vorne angefangen?
You'll never forget your first Doctor. Ja, ich weiß, das war David Tennant. Das war tatsächlich, ich habe nicht mit der ersten Staffel angefangen, dann wäre es Eccleston gewesen, sondern ich bin auch quer eingestiegen.
Ich auch,
mit David Tennant. Die erste Folge war The Impossible Planet. Und ich sehe nur, das war ein Zufall. Ich sehe, wie auf so einer verrotteten, so einer was schrottigen Weltraumstation eine blaue Police Call Box, diese blaue Polizeinotrufzelle, sich materialisiert oder da steht. Und ich dachte, was ist das? Die Tür geht auf und zwei Typen kommen raus. So ein Typ in einem Anzug und eine Frau, eine blonde Frau in so, was weiß ich, in so normalen Klamotten. Und ich dachte, das ist doch Science Fiction. Warum haben die normale Klamotten? Warum sind die auf dieser Weltraumstation?
Haben die keine Uniform an?
Ein Shot geht auf und vor denen steht ein Alien mit Tentakeln im Gesicht und sagt irgendwas Bedrohliches und dann bupp, kommt der Titel und die TARDIS fliegt durch diesen Zeitvortex und die Musik und hat mich da reingesogen und ab da war ich nicht mehr von Doctor Who wegzukriegen. Und deswegen ist wahrscheinlich mein Doktor tatsächlich dann der 10. Doktor, immer noch ein bisschen mehr als die anderen. Wenn, aber dann ist wahrscheinlich Matt Smith, der ihm tatsächlich der 11. Doktor da am stärksten Konkurrenz macht. Das ist auch der, bei dem ich mich dann immer noch am nächsten am meisten wohl fühle.
Ich habe auch immer zwischen den beiden, hadere ich auch, weil ich die beide so genial finde. Und aber mein erster war halt Matt Smith, deswegen ist es, dann sage ich immer, mein erster Doktor ist mein Liebster, aber David Tennant ist so da. Also aber ich liebe auch Doctor Who, das ist cool.
Das ist einfach eine schöne Serie.
Ja,
das sieht mein Sohn genauso. Mein Sohn konnte ich niemals richtig so mit Star Trek begeistern, aber wenn eine neue Doctor Who-Folge rauskommt, dann lässt er alles stehen und liegen und wir gucken Doctor Who. Also das ist
sehr gut.
Gestern auch bei dem Weihnachtsspecial, ich wollte Filme mit ihm gucken, dann, nee, ich kann gerade nicht, er hatte im Internet Treffen mit Freunden oder sowas und ein Tag später ist oh, Doctor Who Special. Und dann hat er gleich alle Treffen abgesagt, dann haben wir erstmal geguckt.
Das ist sehr löblich. Tja.
Ich muss leider sagen, dass die Serie mich in den letzten Jahren sehr verloren hat und ich dann wirklich gerade jetzt im Moment schaue, wenn ich Lust habe und das Weihnachtsspecial. Das war aber auch gerade so eine komplette Weihnachtsabneigung, dass ich alles, was Weihnachten war, bei mir komplett ausgeschaltet habe dieses Jahr.
Ja, da ging es dir ja nicht so gut.
Da ging es echt gerade sehr beschissen zu der Zeit und ich wollte von Weihnachten verschont bleiben. Und ich bin gerade mit der neuen Serie, das ist so ein Shruti Gatwa als Doktor. Es gibt Folgen, in denen finde ich ihn großartig und dann gibt es Folgen, in denen finde ich ihn absolut alles andere als großartig. Und dieses Gefühl, es kommt eine neue Folge Doctor Who heraus und ich muss das sehen, wie das zu Zeiten von David Tennant und Matt Smith einfach noch war. Ja. Samstag 19 Uhr, da saß ich vor dem Computer, habe irgendwie geschaut, dass ich BBC gehackt habe und da durfte keiner anrufen, keiner stören. Das ging nicht anders. Das habe ich so nicht mehr.
Ja, ich gebe auch zu, das Feeling ist ein anderes, aber ich versuche nicht zu vergleichen mit jetzt mit Smith, David Tennant, Capaldi und Eccleston, die sie alle heißen, weil das ist einfach, ich meine, zwischendurch haben wir auch, glaube ich, die Macher gewechselt, also die Schreiber. Das hat man auch gemerkt und ich glaube, das ist einfach ein anderer Zeitgeist jetzt und man darf das gar nicht so vergleichen, sonst verliert man, glaube ich. Und wenn man sich darauf einlässt, finde ich den neuen Doktor tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Aber das stimmt schon, das Gefühl ist ein bisschen ein anderes. Ja.
Das fängt mit den Babys also an und da habe ich gedacht, oh, hauaha. Das fängt mit den Babys an, die erste Folge mit ihm war das, glaube ich. Ne? Und da habe ich gedacht, oh, hauaha.
Ja, das war schon wieder so eine von den Folgen, wo ich gegrinscht habe.
Das glaube ich. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, was wolltest du gerade sagen?
Ich habe es vergessen.
Das tut mir leid. Lass uns mal zurückspulen.
Nein, ich weiß nicht. Ich habe es tatsächlich irgendwas, ich weiß es nicht mehr.
Was gibt's denn noch so für Serien, die du gerne guckst?
Ich bin vor ein paar Jahren auf Battlestar Galactica gestoßen, auf die neue Neuverfilmung der Serie. Die 80er-Jahre-Serie kannte ich auch, mehr oder weniger, hat mich nie so gepackt. Aber ich hatte generell in den 90ern so ziemlich alles, was an Science-Fiction im Fernsehen lief, an Filmen und Serien aufgenommen und wenn ich es geschafft habe, angeschaut. Daher kannte ich auch die alte Kampfstern Galactica-Serie und bin relativ spät erst auf Battlestar Galactica gestoßen. Da war die Serie schon, weiß nicht, 10 Jahre vorbei. Und die hat mich einfach gepackt. Das war so diese Art Science Fiction. Ich habe damals den Vergleich gehört, Voyager nur in schmutzig und realistisch. Ja. Ich dachte, als ich es zuerst gesehen habe, dachte ich, okay, da ist was dran. Es ist auch so diese Suche nach dem Nachhausekommen, dieser lange Track durchs Weltall immer, auf der Flucht, nur dass auf der Battlestar und dieser kleinen Flotte, die sie da fahren, eben nicht heile Welt ist. Die Leute darauf, die bekriegen sich untereinander. Die sind nicht freundlich zueinander, die leben in einer Ausnahmesituation und das färbt bei denen auch ab. Die verhalten sich alle oft ziemlich scheiße zueinander. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt, wenn ich es heute anschauen würde, ob mir das auch so gefallen würde, aber als ich es damals gesehen habe, hat mich das gerade wirklich total abgeholt. Und ich habe mir die Serie letztes Jahr, glaube ich, auch nochmal komplett angeschaut. Es funktioniert immer noch. Das ist immer noch eine fantastisch gut geschriebene Serie mit tollen Charakteren. Alle Figuren kriegen ihre eigenen Geschichten und das ist immer noch eine wirklich fantastische Serie, aber sie ist böse.
Ja, das ist nicht
die utopische heile Welt.
Keine Feelgood-Serie. Ja. Da aber ist noch nach jeder Folge nicht wieder alles gut.
Aber so hat mein Mann es mir tatsächlich auch ein bisschen verkauft damals, weil er meinte jetzt, das Ganze, also er ist ja auch Star Trek-Fan, weil er meinte, jetzt gucken wir mal schmutzige Science-Fiction und so ungefähr, wie du es gesagt hast, gerade hat er es mir auch verkauft und ich fand es auch super.
Ja.
Guckst du auch, hast du auch Babylon 5 geguckt?
In den 90ern auch, wenn das kam, saß ich auch sofort von dem Fernseher.
Dachte ich mir jetzt fast.
Muss das sein. Ich habe es auch neulich mal, also vor ein paar Jahren, auch mal wieder einen großen Rewatch gemacht. Das war, als hier der Graue Rat den Podcast gestartet hat, da habe ich dann mir ja das alles auch nochmal geholt und eine Zeit lang mitgeschaut. Ich glaube, ich bin irgendwo so ab der in der vierten Staffel hat sich wieder so ein bisschen verloren, meine Rewatch, dann bin ich hängen geblieben, aber auch eine der ganz großen Serien, die mich Science-Fiction-mäßig begleitet haben, das auf jeden Fall.
Ja, der Graue Rat, der ist schuld, dass ich überhaupt rausgefunden habe, was Podcasts sind. Vorher habe ich das gar nicht gewusst und ich habe von denen mal irgendwo bei Facebook was gelesen und dachte ich, oh, Podcast, das war für mich immer irgendwelche Studenten, die reden über irgendwelche Arbeiten vielleicht oder so. Und die hatten dann da gepostet, dass sie in ihrem Podcast über Babylon 5 sprechen und denken, das ist ja mal eine gute Idee, dass man in einem Podcast auch über eine Fernsehserie sprechen kann. Bis ich dann rausfand.
So was soll möglich sein.
Verdammt, das gibt ja fast über jede Fernsehserie einen Podcast. Da habe ich leider 10 Jahre zu spät mit angefangen.
Ich bin ja auch erst dadurch dazu gekommen. Also der Graue Rat, also Podcast gehört hatte ich vorher schon. Das war hauptsächlich den WhoCast und den Trekcast. Das war es dann aber auch schon. Und der Graue Rat war tatsächlich mein allererster Podcast-Auftritt. Da war ich zu Besuch als Gast. Das war die erste Episode der zweiten Staffel, als der neue Commander auf die Station kam, Captain Sheridan.
Gleich so eine
Folge. Der für mich seit gleich die Folge zum Einstieg. Das ist für mich seitdem auch nicht der Kommandant von Babylon 5, sondern immer der Captain der Agamemnon.
Ja.
So habe ich jetzt Captain Sheridan beim zweiten Mal kennengelernt. Ich kannte ihn ja schon vorher, aber meine Entjungferung podcastmäßig war durch den Captain der Agamemnon.
Aber ich wusste auch damals, ich kannte nur den Podcast von Methodisch Inkorrekt und dachte, ja gut, die reden halt, wie du schon sagst, ne, über, sind zwar keine Studenten, aber sie reden halt, sind ja so an den Unis tätig und reden über so wissenschaftliche Sachen. Den Freizeitaspekt habe ich dann auch erst, als ich Star Trek geguckt habe, habe ich gedacht, da möchte ich mehr drüber wissen und habe dann einfach mal Star Trek eingegeben beim Podcatcher und dann kam eine ganz lange Reihe an Star Trek Podcasts und ja, so fing es bei mir dann auch an, dass ich dann selber nicht bei meinem Mann nicht nur mitgehört habe, sondern mir selber Podcasts rausgesucht habe. Den Grauen Rat habe ich später erst entdeckt.
Bei mir war es tatsächlich auch so, Grauer Rat, WhoCast und Trek am Dienstag, das waren so die ersten.
Ja, wir Trek am Dienstag tatsächlich.
Ja, das hat Trek am Dienstag hat bei mir auch sehr stark die anderen Podcasts dann abgelöst. Die Zeit, in der ich aber auch von früh bis spät Podcasts höre, ist bei mir leider auch ein bisschen vorbei. Das hatte ich vor ein paar Jahren noch. Da bin ich mit Podcasts aufgewacht und mit Podcasts fast, also nicht schlafen gegangen. Das kann ich nach wie vor nicht. Aber dass ich 2 Dutzend Podcasts in meinem Podcatcher habe, wenn es wenig sind, das habe ich nicht mehr. Da 1-2 Podcasts, die ich hin und wieder anhöre. Ich bin irgendwie ein bisschen raus. Mir fehlt die Konzentration, dabei zuzuhören.
Das ist auch, bei mir ist immer so phasenweise. Also ich habe auch mehr in meinem Podcatcher, als ich jemals hören werde können. Und es tut ganz gut, manchmal auch auszumisten, weil man, und bei mir kommt es immer drauf an. Momentan höre ich zum Beispiel viel mehr Musik. Dann ist es halt so. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh, so viele Podcasts, da musst du jetzt aber immer dranbleiben, die neue Folge hören. Ja, muss man gar nicht. Dann hört man es halt nicht.
Es wird auch irgendwann langweilig, wenn man zu viel davon hört.
Eben, genau. Dann deswegen, ich kann das ein bisschen verstehen. Bei mir ist es zwar phasenweise, ich bin jetzt nicht ganz raus, aber momentan höre ich auch lieber Musik zum Beispiel.
Ich höre gerade viel Hörspiele.
Ich habe auch wieder Phasen.
Kai hat mich gerade zu einer Sherlock Holmes Hörspielserie überredet. Und da hänge ich jetzt dran, weil diese Serie ist unheimlich gut, was Synchronsprecher. Da tritt wohl jeder Synchronsprecher auf, den man überhaupt kennt. Ob das nun der Sprecher von Roger Moore, von Sylvester Stallone oder Wer ist der Teufel, wer alles ist, die kommen alle da drin vor. Und du bist immer total gespannt, wenn eine neue Figur kommt. Man kennt die fast immer und man, das schon deswegen bringt es Spaß. Also, aber die ist da trotzdem gut gemacht und spannend. Ich glaube, so aus den 90ern kommt die irgendwo. Und wenn man so Synchronsprecher mag und das interessant findet, dann bringt die Spaß zu hören.
Ich glaube, dann kenne ich die sogar, Sherlock Holmes. Ist das eine Radio-Hörspielreihe?
Es gibt da über 100 Folgen von. Die gehen immer ungefähr 45, 50 Minuten oder so. Und
vielleicht denke ich gerade an eine andere Hörspielreihe mit Sherlock Holmes.
Ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene.
Aber auch eine mit sehr vielen, sehr bekannten Sprechern. Deswegen, die ich aus meiner Kindheit noch so aus den ganzen Kinderhörspielen kannte, was man halt so, wenn man drei Fragezeichen und sonstige gehört hat, dann hat man so bestimmte Stimmen einfach immer wieder im Kopf und hört die einfach und hört, verbindet sofort die Stimmen mit irgendwelchen Figuren und man hat so ein Bild im Kopf, das kein richtiges Bild ist, sondern eine Farbe.
Ja, wenn man die irgendwo hört in einem Hörspiel, dann hat man immer den Schauspieler vor Gesicht. Und obwohl der gar nichts damit zu tun hat, der synchronisiert wird.
Ja, das stimmt.
Aber du hast auch ein
Zeichen, also sag du, Frank.
Du hast ja auch einen Mesh-Podcast. Warst du da schon immer Fan von? Hast du das schon oder bist du da auch später irgendwann zugekommen?
Naja, halt auch in den 90ern, als das bei uns im Fernsehen lief. Vorher dürfte es schwer. Nein, tatsächlich kannte ich den Film vorher und habe mich dann erstmal sehr schwer getan, die Serie zu mögen, weil ich den Film von Robert Altman damals sehr mochte. Ich finde ihn heute sehr schwierig.
Ich habe den noch nicht gesehen. Ich gucke nur die Serie bis jetzt.
Ja, ist auch ein bisschen harte Kost. Der ist nicht so gut gealtert. Gerade was so Themen wie Sexismus und Mobbing angeht, da kann man bei dem Film richtig, das kann einem richtig übel aufstoßen. Ich fand den Film halt sehr edgy und sehr respektlos und chaotisch und schmutzig und dreckig und das hat mir gefallen. Und das hat mir in der Serie erstmal sehr gefehlt. Die Serie wirkte dann erstmal weichgespült, aber Vergleich zum Film ein bisschen gefälliger, der Humor ein bisschen harmloser. Aber ich bin dann dran geblieben, einfach weil es halt Fernsehen war und der Fernseher lief bei mir in den 90ern. Wenn ich zu Hause war, von früh bis spät. Und da bin ich auch recht schnell dazu gekommen. Also in den 90ern war es dann tatsächlich so, es gab eine Phase, in der die zwei Crews, die mein Wohnzimmer bevölkert haben, also die zwei Gruppen, war einmal die Crew der Enterprise D und das Team von MASH. Und das ging so weit, dass ich tatsächlich wenn ich davon geträumt habe, was bei mir sehr häufig vorkam, dass sich das vermischt hat. ganz schräg, vor allem, weil da ja auch noch militärische Ränge dann ständig auch noch eine Rolle spielen.
Und, die Träume hätte ich gerne gesehen.
ich glaube nicht, dass ich das zweifle. Obwohl, ich weiß ja nicht, worauf du so stehst.
Naja, lass mir das, kommen wir zu was anderem. Kommt bist du das völlig anderem. Nee, aber du hast gesagt, du hattest ja eine bestimmte Star Trek Pause gemacht und bist möglicherweise durch Discovery auch ein bisschen wieder reingekommen. Wie findest du denn so die neuen Star Trek Serien? Discovery, Strange New Worlds oder Picard?
Das ist immer sehr unterschiedlich. Also da kommt es echt auf die Serie an. Hat mich sehr gefreut, dass Star Trek wieder Revival, so eine Renaissance bekommen hat. Aber da jetzt so pauschal zu sagen, New Trek ist das und das. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Discovery. Ich habe das am Anfang geschaut, wollte das gut finden, habe aber recht schnell gemerkt, ich komme damit einfach nicht zurecht. Das ist eine Serie, die so gegen meinen persönlichen Strich gebürstet ist, dass ich, auch wenn dann eine Staffel wie die zweite für mich wieder sehr vielversprechend anfing, nachdem die erste mir schon nicht richtig gefallen hat, dann fing die zweite gut an. Ich dachte, jetzt finde ich es toll, jetzt kann ich es toll finden. Und am Ende der zweiten Staffel war ich so genervt, dass ich glaube, die dritte Staffel, da habe ich dann etwas gemacht, was ich vorher tatsächlich noch nicht gemacht hatte, einfach irgendwann aufgehört, weiterzuschauen. Ich glaube, so eine halbe Stunde vor dem Staffelfinale habe ich ausgeschaltet und habe es tatsächlich nicht mehr zu Ende angeschaut und habe seitdem auch nicht mehr eingeschaltet, weil ich einfach festgestellt habe, es ist nicht mal mehr Abneigung, es ist einfach nur komplettes Desinteresse. Und warum soll ich mir eine Serie anschauen, die mich überhaupt nicht interessiert, nur weil Star Trek draufschaut? Das ist eine Überlegung, die mir in dem Moment so selber so fremd vorkam, weil ich damit etwas Undenkbares gedacht habe. Es ist Star Trek, ich muss es doch eigentlich schauen. Und das war die Erkenntnis, nö, wenn es mir nicht gefällt, schaue ich es nicht. Und das ist auch vollkommen legitim. Ich erwarte ja auch nicht von allen neuen Star Trek-Fans, dass die sich TOS anschauen und das gut finden. Genauso wenig muss ich mir jede neue Serie anschauen. Aber wenn ich sie gut finde, wie zum Beispiel Strange New Worlds, großartige Serie, macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, dann liebe ich das und dann schaue ich da auch alles von an. Aber es ist nicht mehr dieses, ich muss das jetzt schauen.
Aber es ist auch eine gesündere Einstellung, als sich dann 5 Staffeln lang aufzuregen.
Ja.
Ganz deswegen, genau. Ich muss auch sagen, ich habe auch immer noch nicht Discovery zu Ende geguckt. Auch einfach, ja, ist halt so. Aber Stranger Worlds, da bin ich auch wieder dabei.
Ja, mich hat das auch nicht hundertprozentig abgeholt, aber ich habe es nachher doch ganz gerne geguckt. Also ich hätte es auch nicht weiter geguckt, wenn ich mich jetzt da durchgequält hätte. Ich muss das gucken. Spaß gemacht hat es mir dann schon. Ich hatte das Glück, dass ich da so ein paar Sachen ausschalten konnte.
Ja, da ist ja auch vollkommen, das ist vollkommen legitim. Dafür, das ist ja wirklich das Schöne daran, dass Star Trek so vielfältig ist und durch diese lange Geschichte, es ist irgendwie für alle was dabei.
Ja, auf jeden Fall. Das ist super.
Es gibt genug, die nur Discovery mögen, aber mit den alten Serien nichts anfangen können.
Stimmt, ja, bitte. Ja. Das ist, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil Discovery so speziell auch innerhalb der neuen Serien ist noch so raussticht, dass ich es mir also auch schon generell vorstellen kann, dass es eben auch Star Trek-Fans gibt, die überhaupt nur Discovery mögen, dass ihnen alles andere gegen den persönlichen Strich gebürstet vorkommt. Auch okay, bitte. Ja. Also vollkommen in Ordnung. Ich muss ja nicht mitmachen.
Eben.
Wir stellen ja auch immer diese ganz gemeine Frage, auf die es eigentlich gar keine Antwort geben kann. Man darf auch mehrfach wählen. Und welche gibt es Charaktere, die du besonders magst in Star Trek? Jetzt mal unabhängig von deiner Lieblingsserie, DS9, die können ja auch aus Voyager kommen oder sonst irgendwo.
Aber es ist schwierig, weil es gibt einfach so unglaublich viele Charaktere, aber tatsächlich würde ich gerade DS9 ist es das Zweierteam Odo und Quark. Das sind zwei Charaktere, beide für sich finde ich jeden allein schon großartig, aber zusammen ergeben die halt ein Team, eine Dynamik, an Kräften, die sich gegenseitig
so eine Hassliebe.
Ja, das ist eine das ist so, das ist so, das ist wie Buddy Movies.
Ja.
Die Freunde, die sich hassen, die aber nicht mehr ohne einander können, die auch miteinander nicht können. Und es sind beides aber auch wirklich faszinierende Charaktere. Sie sind allein optisch schon wirklich interessant. Das ist für mich auch immer sehr wichtig. Als überhaupt sehr, sehr optischer Mensch, dass so eine Figur auch einfach was Interessantes zum Anschauen hat. Deswegen wäre jetzt zum Beispiel bei allem, was vielleicht Commander Riker ausmacht, mir Worf immer noch lieber, weil ich Worf, der hat einfach den Charakterkopf als Klingone. Das muss sich ja auch für irgendwas lohnen, dass Michael Dorn da jedes Mal Stunden in der Maske saß. Dafür mag ich ihn lieber als Riker. Nein, aber prinzipiell es gibt so viele, dass es tatsächlich schwer wäre, wenn da jetzt nicht Odo und Quark wären, die für mich immer noch ein bisschen mehr rausstechen, da jetzt aus all den Serien, ich hätte schon Schwierigkeiten jeweils pro Serie ansonsten zu sagen, das ist jetzt die eine Figur.
Die Frage, die
wen, der dich nervt, ist vielleicht einfacher.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben festgestellt, dass es einfacher ist, jemanden rauszusuchen, der einen total nervt, als andersrum.
Nee, auch nicht. Das hätte ich früher natürlich Wesley gesagt. Aber seit ich Seit ich die Serie wieder neu geschaut habe und dann sie nicht mehr synchronisiert angeschaut habe, sondern festgestellt habe, dass Will Wheaton im Original eine vollkommen angenehme Stimme hatte, anders als die quäkige, nervige, quengelige...
ja, die Synchronstimme ist wirklich ein bisschen nervig.
Die hat mich immer furchtbar genervt und auf einmal, als ich Wesley im Original gesehen habe, habe ich erstmal gemerkt, dass das eigentlich eine ganz akzeptable Figur ist und dass ich Wesley sogar dann wirklich mochte. Und, also, und auch so würde mir jetzt auf Anhieb auch keine wirkliche Antifigur so... Also keine, die so schlimm wäre. Neelix vielleicht, aber... ja. Nee, es ist letzten Endes ist haben sie Ordnung, alle irgendwas. Ja. Weil sie können einem alle ans Herz wachsen und da gibt's das auch nicht so.
Es gibt immer mal wieder Charaktere, die in manchen Folgen nervig sind, aber nicht ständig oder durchgehend.
Mhm. Ja, mich nervt immer dann nicht die Figur. Mich nervt manchmal, wenn die für die Geschichte, für den Plot dann sowas der Geschichte an, der Figur hinschreiben, was sie eigentlich gar nicht vom Typ her machen würde, nur damit die Geschichte weitergeht. Sowas nervt mich manchmal. Mhm. Dann nervt mich aber nicht die Figur an sich, sondern mich nervt der Umstand, dass die jetzt benutzt wird, um irgendwas voranzutreiben, obwohl sie eigentlich jetzt gerade out of character handelt. Aber das ist halt, ja, das wird halt öfter mal gemacht, auch bei anderen Serien. Naja.
Ja.
Gehst du eigentlich auch auf Conventions?
Seit ein paar Jahren nicht mehr. Aus Gesundheitsgründen muss ich große Menschensammlungen leider vermeiden. Ich bin aber auch vorher, kurz vor der Pandemie, erst wenige Jahre davor, überhaupt erst auf Conventions gestoßen, obwohl ich wohne in Köln. Die Bonn ist ein Katzensprung und ich habe es trotzdem nie da geschafft. Ich war dann zweimal da und das ist die FedCon. Leider bin ich da nicht so oft gewesen. Ich war ein paar Mal in Kassel auf der Timelash, auf der Doctor Who Convention. Mhm. Im Großen und Ganzen war es das. Da bin ich dann wiederum dafür, das ist keine Convention, aber sehr lange auf dem Trickfilmfestival in Annecy gewesen. Das ist aber dann auch beruflich und da war die Trickfilmleidenschaft dann größer als die Nerdleidenschaft.
Aber hat dir die FedCon und auch die, hat dir schon gefallen trotzdem, oder?
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Das hat mir wirklich, wirklich gefallen. Das ist also auch etwas, jedes Jahr überlege ich mir, traue ich mich dann doch mal wieder, gehe ich hin, setze ich eine Maske auf, ich weiß, ich kann mich einschweißen und ich hätte hinterher jede Ansteckungskrankheit, die gerade grassiert ist, ich kann es einfach nicht riskieren.
Das ist dann aber auch nicht wert, weil,
ja. Sehr schade.
Ja, tut mir leid.
Ja, wirklich, aber ist halt nun mal so.
Wir berichten dann von der Con und dann.
Normalerweise ist es immer so, wenn dann zufälligerweise auch gerade der Gregor nicht zur FedCon kommt, dann nehmen wir eine Folge für Data seinen Hals aus. Die zu Hause gebliebenen reden dann im Podcast über Star Trek während
die. Ja, die habe ich auch immer gehört. Das war die letzten Jahre. Es ist ja schon fast ein bisschen Tradition geworden.
Tradition, ja. Ab dem zweiten Mal ist es Tradition. Vorher ist es nur Gewohnheit.
Fall. Jetzt dürft ihr gar nicht mehr hingehen, weder Gregor noch du, damit ihr weiterhin diese Folgen aufnehmen dürft. Ihr wolltet zwar gerne, aber es geht leider nicht.
Nein, wir werden nicht mehr zugelassen. Was wollt ihr denn hier? Sag mal, bleibt zu Hause und nehmt eine Folge auf.
Ja, so zum Schluss. Was würdest du dir für die Zukunft von Star Trek wünschen? Was würde dich denn wieder abholen, dass du wieder voll dabei bist? Ich meine, Star Trek Strange New Worlds ist ja schon mal ein Grund, aber vielleicht gibt es da noch was anderes.
Also generell Strange New Worlds ist, wie gesagt, eine Serie, die mich, solange sie so bleibt, wie sie jetzt die letzten ersten zwei Staffeln waren, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ich würde mich auch wieder freuen, wenn sie Lower Decks nicht ganz einschlafen lassen, wenn sie da noch was machen. Diese Spin-off-Serie, die sich so angekündigt hat nach dem Ende der letzten Staffel, die wäre auch spannend. Es ist so schwierig, sich da was zu wünschen, weil man kriegt doch immer am Ende was anderes, als man eigentlich haben wollte als Fan. Und da bin ich tatsächlich mit solchen Wünschen vorsichtig. Ich möchte ja auch nicht so dieses in diese Fan-Falle tappen, dieses diese Vereinnahmung. Das ist mein Star Trek. Ich wünsche mir von meinem Star Trek, dass das so und so zu sein hat. Und wenn das nicht so und so ist, dann bin ich unzufrieden. Man macht das als Fan sehr schnell und sehr unwillkürlich. Ist auch nicht schlimm. Nur ich, seit ich da irgendwann mal so richtig mit der Nase drauf gestoßen bin, versuche ich, wenn ich es kann, zu vermeiden, scheitere natürlich daran und wünsche mir dann trotzdem immer und ärgere mich, wenn es nicht in Erfüllung gerät, aber letzten Endes wünsche ich mir einfach, dass Star Trek weiterleben wird und dass hin und wieder mal was dabei ist, was mir richtig Spaß macht und dass nicht alles so ist, dass es mir keinen Spaß macht. Aber das kann ich ehrlich nicht wirklich.
Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst.
Ja. Es gibt ja da so ein paar, die wünschen sich bestimmte Sachen, dass sie zurückkehren oder sowas. Das wird nie passieren. Das ist ja nur so ein Wunsch.
Was doch eher nur so eine Frage, wenn du, also so, ich denke manchmal nach, wenn ich jetzt entscheiden dürfte bei Paramount, welche Serie produziert wird, was würde ich mir aussuchen? So, das ist ja natürlich uns schon klar, dass das nicht eintreffen wird, aber man darf ja mal ein bisschen Fantasie spielen lassen.
Ne? Ja, man wünscht sich manchmal auch ganz bestimmte Figuren und so wieder. Zum Beispiel hatte ich mir immer gewünscht tatsächlich, dass Wesley Crusher wieder auftaucht und er ist wieder aufgetaucht.
Ja, aber nur ganz kurz.
Das hat mich gefreut. Es sah, ja, ganz kurz reicht mir auch. Es war nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Genau das ist nämlich immer das Problem. Man wünscht sich das. Aber es hat mich trotzdem gefreut, dass er wieder
und
kam.
Und da wurde ich leider gespoilert. Das hat mich geärgert. Moment weg. Aber es war trotzdem cool.
Ich habe deswegen auch nicht mehr gesagt als das. Ich möchte.
Nee, jetzt sind die Serien ja lange raus, aber damals wurde ich halt, das wird immer so zeitgleich so viel auch von den Schauspielern schon im Internet präsentiert und da habe ich dann an dem Tag vergessen, dass ich ja eigentlich erst online gehen wollte, wenn ich die Folge geschaut habe, aber ist auch halb so wild. Mhm. Aber ich habe Will Wheaton ja immer wieder gesehen bei Big Bang Theory, von daher, da muss ich dann auch immer, das ist schön, wenn man dann... Und da wird es ja auch oft thematisiert, Star Trek. Das finde ich immer ganz cool. Ich liebe die Folge mit dem kleinen Spock-Figur, wo das ist einfach nur gut.
Ich fand das aber auch schön, wie LeVar Burton da war und oder auch schon einmal auf Treppenhaus wieder umgekehrt ist, als er gesehen hat.
Oder Brent Spiner, der seine Figuren verkaufen wollte. Ja. Einfach gut, ja.
Ah, ja.
Schön, das habe ich auch lange nicht geguckt, das müsste ich mal wieder gucken. Es war lange Zeit meine Feelgood-Serie, aber dann habe ich es irgendwann so oft geschaut, dass ich es fast auswendig kann und habe jetzt eine längere Pause eingelegt.
Ja, das war bei uns genauso. Irgendwann kannst du das nicht mehr sehen.
Ja.
Ich kann auch viele Folgen auswendig mitsprechen. Das
ist aber auch einfach nicht
so. Das macht es nicht besser.
Ja. Wunderbar. Ganz genau.
War auf jeden Fall eine sehr schöne Folge wieder und schön, dass du da gewesen bist. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Und vielen Dank, das freut mich auch. Ich finde es vor allem schön, ich muss das jetzt nicht schneiden. Das ist das Erste, was
ich
lange.
Ich wollte gerade sagen, ich auch nicht. Doch.
Ich auch nicht.
Verdammt, wer macht denn das?
Ja, Moment mal. Ja, dann bleibt uns ja nur noch eins zu sagen.
Ne? Lebt lang.
Und hört unseren Podcast. Oh, jetzt habe ich es versaut.
Ja, dicht dran.
Ja. Lebt Gott und in Frieden. Das ist immer mein Abschied.
Alles klar. Tschüss.
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 Das war Trek Talk. Leben mit Star Trek. Mit Sandra und Frank.
It's for the stars we've come. We have begun. Explore strange things.